Geiste Gottes zeigt, und zwar in der Verbindung, ein Band legt man, nun ja, zu Weihnachten, wenn man ein Geschenk macht, da wird ein buntes Bändchen noch, so nach zwei Seiten und Schleifchen obendran, da ist ein Band drum, sagt man da. Und das, was uns verbindet, in diesem einen Geist Gottes, das ist seine Liebe. Nicht das nur eines kann ich sagen. Wir sind alles schwache Glaubende, ohne Ausnahme. Aber in dem Augenblick, wo wir aus der Perspektive der Liebe Gottes im Nächsten begegnen dürfen, indem wir im Nächsten das Werk Jesu, seiner Erlösung und seines Kaufpreises, sein Blutopfer erkennen, da wird uns der Nächste teuer. Da erleben wir etwas, nicht viel, aber etwas, von dem, wie teuer jedes Einzelne dem Herrn Jesus ist. Und dieses Band seiner Liebe umschließt all die Seine. Warum denn das? Weil Gott sich geoffenbart hat in verschiedenerlei Dingen. Einmal in der Zeit bis zur Flut, da hat sich Gott in einer Weise geoffenbart, in dem der Mensch selbst erkennen sollte, was gut und böse sei. Und der Mensch hat versagt, deshalb und darum das Flutgericht. Und dann offenbarte sich Gott im Gesetz über etwa 2000 Jahre hinaus. Und in dieser Gesetzeszeit offenbarte sich Gott im Gericht. Wenn wir an den Berg Horeb denken, da waren Erdbeben, da waren Erschütterungen von Gott. Gott offenbarte sein Gesetz. Auf diesem Berg war Rauch und Feuer und Dampf und eine furchtbare Stimme, die Stimme Gottes. Sie redete im Gericht, weil kein Opfer da war, redete Gott mit Menschen im Zeichen des Gerichts. Weil im Gesetz keine Rettung ist, zeigt Gott, dass der Mensch von Natur aus, denn der Mensch von Natur aus diente im Gesetz dem lebendigen Gott, und Gott, der durchs Gesetz den Menschen von der Sünde überführen will, überführte den Menschen, dass der Mensch des Fleisches im Gericht sich befinde. Darum die furchtbaren Zeichen der Offenbarungen Gottes im Gericht. Und dann war diese Zeit gekommen, als Gott seinen Sohn sandte. Mit der Sendung seines Sohnes brach eine ganz neue Ära an. Gott offenbart eine Seite, die bisher der Menschheit verdeckt war. Gott gibt die Offenbarung seines eigenen Herzens preis. Wir schauen hinein in die Tiefe seines göttlichen Herzens und Gott tut sein Herz auf. Und das, was den himmlischen Vater in seinem Herzen verbindet, spendet Gott als Gabe, nämlich das Geschenk der Liebe seines Sohnes. Er gibt seinen Sohn und offenbart hierin die Liebe Gottes, die bisher kein Mensch kannte. Und alle, die nun durch dieses Opfer Jesu mittels der Vergebung der Sünden durch sein Blut gerettet sind, sind nun in diese Liebesbeziehung des auf Erden gekommenen Heilands verbunden. Das ist das Band, das uns nun wiederum durch die Liebe mit dem Frieden Gottes verbindet. Nun, Frieden ist nun so eine Sache. Es gibt vieles, was mit Frieden verbunden ist. Ich kenne eine Kirche, die nennt sich Friedenskirche. Da ist alles drin, nur kein Frieden. Da war viele Jahre ein Pfarrer, der ein Freimaurer ist. persönlich. Dieser Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, reicht beim Herrn Mahl einen Kelch, den er von seinem Vater empfangen hat, der Gemeinde, wenn man von solcher reden kann oder darf. Und zwar sind da lauter Symbole des Freimaurertums eingraviert. Von seinem Vater, der ein Obermeister war. Das, was ich habe vieles dort drin gesehen. Ich sage noch einmal, ich habe vieles gesehen, aber eines habe ich nicht gesehen. Und ich sage jetzt nicht das, was ich gesehen habe, sondern ich sage das, was ich nicht gesehen habe. Ich habe kein Kind Gottes gesehen. Der Friede mag unterschiedlich verbunden und aufgefasst sein. Auch die Welt redet von einem Frieden, aber das ist nicht der Friede Gottes. Wisst ihr, dieser Friede Gottes, der ist mit unserem sündlichen Fleisch durch das Opfer Jesu zur Ruhe gekommen. Der Friede Gottes durchdringt uns. Der Friede Gottes erhält uns mit dem Frieden, der in Jesus ist. Der Friede, der selbst Jesus ist. Er ist unser Frieden. Ist Jesus der Friede deines Herzens? Die Einheit der Kinder Gottes, der Erlösten, die den einen Geist haben, der soll durch uns bewahrt werden, unsere Verantwortung, in dem Bande des Friedens und sie verhindern, wenn jeder sie erkennt und wenn jeder sie anwendet, ein Gutteil Unfrieden. Sie verhindern ein Gutteil Unfrieden, wie er so leicht entsteht, gerade auch unter den Kindern des Lebens. Die erste dieser beiden Wahrheiten ist folgende. Einerlei Gesinnung. Das wollen wir jetzt herausnehmen. Gesinnung. Diese Gesinnung sei in euch. Ohne dieser Gesinnung ist also keine Einheit in der Bewahrung im Bande des Friedens möglich. Wir brauchen einerlei Gesinnung, aber diese einerlei Gesinnung bedeutet nicht, einerlei Erkenntnis zu haben, wie wir gleich sehen werden. Zu einerlei Gesinnung werden wir nachdrücklich in der Heiligen Schrift ermahnt und besonders in den kostbaren Mitteilungen des Philipperbriefes. Wir lesen einiges wenige. Vielleicht der nächste, Philipper 2, Vers 2. Da heißt es, so erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid. Einerlei Gesinnung. Dieselbe Liebe haben. Einmütig und eines Sinnes. Oder im gleichen Kapitel Vers 20. Wo es heißt, denn ich habe niemanden gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Ich darf den nächsten halben Satz noch sagen. Alle suchen das Ihr. Eine Feststellung des Apostel Paulus. Alle suchen das Wir. Wisst ihr warum? Weil die Gesinnung Christi Jesu nicht vorhanden ist, wie es sein soll. Dürfen wir in der Liebe sein, die uns verbindet, in dem Bande des Friedens, dann würden wir ja nicht das Unsere, das Eigene suchen. Sagt nicht gerade das Wort Gottes im hohen Lied der Liebe von 1. Korinther 13, sie sucht nicht das Ihre. Und in Kapitel 2, ab Vers 5, wo es nun heißt, diese Gesinnung, welche Gesinnung? Diese, welche diese denn? Die in Christo Jesu war. Ob uns das geschenkt werden könnte durch die Gnade Gottes. Denn darin wird uns gezeigt, dass unsere Gesinnung der des Herrn Jesus bis in die Tiefe entsprechen soll. Frage, ob der Herr Jesus uns in dieser Gesinnung finden wird. Indem es die Gesinnung der Demut, das ist das, was uns so schwer fällt von Natur aus, wie werden wir denn demütig? Hast du den Wunsch, demütig zu werden? Dann wirst du Jesus demütig. Wie kannst du denn demütig werden? Ich darf dir es heute sagen. Durch Demütigung. Wehrst du dich, wenn du ungerecht behandelt wirst? Dann willst du Demütigungen nicht erfahren. Wehrst du dich sogar, wenn du gerechterweise ungerecht behandelt werden sollst? Dann wirst du nie demütig werden können. Lass dich demütigen. Bitte den Herrn darum, dass er dir Demütigungen sende. Aber wehre dich nicht. Warum nicht? Weil du dann in ein Minimum von Gnade gelangst. Wieso denn? Was hat denn das mit Gnade zu tun? Nun, dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Und wenn wir nicht in dieser Demut gefunden werden, ermangeln wir der Gnade Gottes, die wir haben sollten. Es ist die Gesinnung der Demut, der Selbsterniedrigung. Das ist eine schöne Sache, wenn wir an einem finden, dass er selbst zurücktritt, um andere vorzulassen. Im Ansehen, im Sein-Wollen. Durch mein berufliches Leben hatte ich all die Jahre hindurch die Verpflichtung, an gewissen Richtfesten großer Bergen teilzunehmen. Wir hatten vor vielen Jahren eine Bauherrschaft, die mich eigens mit einem großen Kuvert persönlich einlud zu einem Richtfest. Aber ich wollte nicht dorthin gehen. Da habe ich mein Kuvert genommen und bin die andere Woche hin zu dieser Bauherrschaft und habe gesagt, ich möchte Sie so gern bitten, mich davon zu befreien. Ja, aber Herr Bergmann, das sollte doch gerade eine Ehre für Sie sein. Und wir haben gesagt, das müssen wir doch. Na, habe ich gesagt, ob Sie so gut wären, mich jetzt mal anzuhören. Ja, sicher. Ja, wenn wir Ihnen nicht gut genug, nein, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Habe ich gesagt, da sind so viele Leute da, die trinken Alkohol. Und ich kann das nicht ertragen. Ich habe dann nur noch ein Lager von Heerführern, von Größenwahnsinnigen, von hybrischen Menschen um mir. Ich kann diese Reden nicht ertragen. Sie möchten bitte Rücksicht nehmen.
haben Sie gesagt, wenn das der Bund ist, ja, sicher. Verstehen Sie sehr gut. Sie könnten das auch nicht. Da habe ich mich herzlich bedankt, da war ich los. Man muss das höflich machen, sonst verstehen uns die Leute nicht. Und ich war froh, dass ich da entlastet war. Ein andermal habe ich zu Gott gerufen, dass er mich befreien möchte von solch einer Verpflichtung. Ich habe keinen Ausweg gesehen. Und dann griff Gott ganz wunderbar ein. Und ich bekam am selben Tag eine Grippe mit Schüttelfrost, dass ich nachmittags, das war 2 Stunden vor Beginn, dass ich weggehen musste. Sichtbar. Von jedem Mann sichtbar. Ich habe in meinem Leben ansonsten wegen Grippe nicht krank gemacht. Man kann das nicht so nachmachen, aber auch das obliegt einer gewissen Verhaltensweise im Glauben. Aber für diese kurze Grippe, die nur Stunden anhielt, war ich dem Herrn sehr dankbar. Wir sind einfach für alles dem Herrn dankbar, weil er uns in seiner Hand hält, wenn wir uns doch selbst erniedrigen möchten. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute, die kaum bis 3 zählen konnten, und die haben irgendwo ein Glas Bier und vielleicht noch etwas dazu getrunken, die haben nur große Dinge in ihrem Haus. Ich meine gerade, dass dieser Teufel Alkohol solches bewirke, nämlich Großmannssucht. Kann das sein? Ich verstehe nicht viel davon. Aber ich hatte es nur noch mit Größen und Assen zu tun, auf irgendwelchen Gebieten. Nun, wenn ich nicht gerade gläubig gewesen wäre, wäre das der Anlass gewesen, meine ersten Komplexe zu beziehen. Das heißt, in dieser Gesinnung sollen wir Hingabe zeigen. Hingabe an Jesus, die unter uns herrschen sollte. Eine Hingabe an Christus, alles das finden wir in der Niedriggesinntheit, in der Gesinnung Jesu. Und dabei ist es völlig einerlei, wie alt wir im Glauben sind. Beachten wir. Die Gesinnung Jesu ist nicht abhängig vom Alter der Nachfolge im Glauben. In dieser Art Gesinnung können wir alle einmütig sein. Denn der Geist Jesu Christi wohnt doch in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes geworden und des Geistes vornehmste Tätigkeit ist die, Christus in uns und vor uns zu verherrlichen. Und das geschieht nach Johannes 16, Vers 14, wenn wir in der Gesinnung Jesu sind, dann kann die Verherrlichung Gottes an uns geschehen. Aber Erkenntnis ist durchaus abhängig von unserem Wachstum im Glauben. Beachten wir, Gesinnung ist nicht abhängig von der Länge des Glaubens, aber Erkenntnis schon. Einerlei Erkenntnis in allen möglichen. Ja, auch nur schon in wenigen Punkten der Wahrheit kann nicht gut vorhanden sein, da wir alle verschiedene geistliche Entwicklungsstufen durchgemacht haben, ja schon eine in ihren Einzelheiten ganz verschiedene geistliche Geburten erlebt haben. Und unter verschiedenen Umständen auch rein geistlich aufwuchsen in der Umgebung der Verkündigung
rein gemeindlich, nicht in einer uniformierten Entwicklung, einer wie der andere, gleichmäßig vorwärts kamen, wie etwa die Soldaten auf dem Kasernenhof, sondern jeder nach seiner persönlichen Eigenart vom Herrn besonders ausgebildet. Damals, könnten wir sagen, wurde und heute noch wird. Erst dann, wenn wir bei ihm, bei unserem Herrn sind, sind wir wirklich und auch völlig hingelangt, wie der Apostel sagt, zu einerlei Erkenntnis nach Epheser 4, Vers 13, wo es heißt, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Bis dahin, bis wir zu diesem vollen Wuchse des Mannesalters gekommen sind, wirken auch die mannigfachsten Kräfte und Gaben an unserem inneren Erkenntnisaufbau des Glaubenden. Und je nach unserer Auffassungs- und Anpassungsfähigkeit, die ungeheuerlich unterschiedlich ist, aber auch je nach unserem Gehorsam und nach unserem Gehorchen wollen, wachsen wir teils schneller, teils auch langsamer in dieser Erkenntnis und in dem aus der gesunden Erkenntnis heraus sich entwickelten praktischen Leben, der Gemeinschaft des Glaubens an Jesus. Erkenntnis ist nicht das gleiche wie Gesinnung. Nur zu oft versuchen Gläubige, zwar gut gemeint, sie meinen ihrem Meister, ihrem Herrn einen Gefallen zu tun, ihre eigenen Erkenntnisse aus der Schrift anderen etwa aufzunötigen. Stehen aber dabei dem Worte Gottes völlig entgegen. Ja, noch mehr, Schäden von Zerstörungen in den einzelnen Herzen sind nicht selten die Folge bei anderen und in ganzen Gemeinden. Hier muss man aufpassen, dass auch dann, wenn es gut gemeint ist, auch dann, wenn die Liebe Christi erkannt wird, wenn wir außerhalb der Trennung von Gesinnung und Erkenntnis gefunden werden, wir nicht im Willen Gottes gesehen werden. Wir haben auch und können überhaupt niemandem die Gesinnung Christi geben. Die kann nur Jesus selbst geben. Und die Erkenntnis, anderen aufzuschwatzen, ist eine üble, sündliche Angelegenheit. Ja, sie gehen in ihrer fleischlichen Triebhaftigkeit so weit, dass andere ihre Erkenntnisse nicht nur annehmen, sondern zur Gesinnung machen sollen. Eine ganz üble Entwicklung unter Gläubigen. Das aber ist nicht die Gesinnung Christi Jesu, ist eine andere. Und nicht die des Wortes Gottes. Sie unterscheiden nicht Erkenntnis und Gesinnung, die aber Gottes Wort wesenhaft unterscheidet, anstatt erst selbst zu lernen, möchten solche getrieben gerne andere belehren und haben die Wortausrüstung selbst vom Herrn noch gar nicht empfangen.
wenn das Wort sagt, seid nicht viele Lehrer unter euch. Aber unser alter Mensch ist geradezu geneigt, sich als Lehrer des Nächsten der anderen zu offenbaren. Ein schwaches, ein geistlich noch sehr ungelehrtes Kind Gottes kann viel tiefer in der Kostbarkeit der Gesinnung des Herrn, in Demut, in Liebe und Hingabe vorgeschritten sein, als ein anderes, das vielleicht ob seiner hohen Erkenntnis gemäß dem Worte Gottes in 1. Korinther 8, Vers 1 sich aufbläht. Es sollte uns nicht schwer fallen, gleichgesinnt zu sein, wenn es uns auch schwer ist, in dem Wachstum der Erkenntnis gleichen Schritt miteinander zu halten. Wenn wir aber in der gleichen Gesinnung, der Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus, die uns hier dargestellt ist, uns üben, so werden wir auch befähigt, einander zu tragen und uns einander zurechtbringen können. Und nur aus dieser Gesinnung Christi Jesu ist solches Tragen und Ertragen möglich, uns ermahnen zu können, wodurch denn durch die Sanftmut und durch die Gelindigkeit dieses unseres Herrn und Heilandes. Denn der Herr hat gesagt, lernet von mir. Wie könnten wir da nicht lernen wollen? Von Sanftmut und Gelindigkeit des Christus, wie wir das im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 1 bis 2 finden. Dort wird uns das alles gesagt. Und uns nicht gegenseitig wehe tun. Noch darf die Galater 5 Stelle aufschlagen. Galater 5. Da heißt es in Vers 15. Da steht was von Beißen und Fressen. Wenn ihr aber einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das könnte Martin Luther noch im Dialekt des Altdeutschen geredet haben, aber es steht urtextlich tatsächlich so da, und zwar darum, damit wir es besser verstehen. Würde das abgemindert sein, dann würden wir wahrscheinlich die Tiefe nicht erkennen können. Sondern auch bei verschiedener Erkenntnis, sofern es sich nicht um falsche oder zerstörende Lehren handelt, welche die biblischen Grundlagen antasten, einander beistehen oder wenigstens friedlich nebeneinander hergehen können, indem wir uns dessen bewusst sind. Nur die Liebe erbaut. Nur die Liebe erbaut. 1. Korinther 8, Vers 2 ist uns dafür gerade die Wegweisung. Weil wir nur das tun dürfen, was da auferbaut, weil auch nur das verkündigt werden darf, was da auferbauend ist in der Beziehung des Leibes der Gemeinde Jesu, haben wir nun hier in 1. Korinther 8, Vers 2 die auferbauende Liebe genannt bekommen. Dieses Band, das da Frieden äußert. Wir wollen noch einmal wiederholen, verwechseln wir nie Gesinnung und Erkenntnis. In dem Augenblick, wo wir die Begrifflichkeiten des Wortes Gottes nicht kennen, ist ganz klar, dass da ein furchtbarer Salat entsteht.
Und das führt dann dazu, dass der andere den einen nicht versteht. Und wenn dann unser Fleisch noch mit verbunden ist, schon bei falschen Dingen der Erkenntnis, dann hockt sofort auch der Feind mit drin und schiebt es noch an ein Gleis, wohin es gar nicht soll. Der Herr möchte uns wirklich seine Gesinnung schenken können durch unser Verhalten. Nun könnten wir sagen, Herr Jesus, jetzt bete ich jeden Tag, gib mir deine Gesinnung. Nein, brauchen wir nicht zu beten. Das wäre nicht richtig. Gib mir dein, die will er ja nicht geben. Brauchen wir nicht um zu bitten. Er hat sie ja gebracht, sondern anders. Herr Jesus, lass mich ganz offenbar werden. Ich will jetzt offenbar werden in deinem Licht, damit ich die von dir mir gegebene Gesinnung auslebe, darstellen kann. Damit ich darin anderen zum Segen werden kann. Wir machen sehr gern einen Fehler auch in unseren Gebeten. Und rasen sofort auf das äußerste Ziel zu. Aber den Glauben dafür haben wir gar nicht. Das möchte ich nur sagen. Wir besitzen diesen Glauben, der uns kühn vor Gott bitten lässt, selbst nicht. Wir wollen von unserem Herrn lernen, von dem aber gesagt ist, der Anfänger und des Glauben, der Anfänger und Vollender des Glaubens war, Jesus. Der es hätte machen können, aber der es nicht tat, um uns ein lehrenhaftes Beispiel zu hinterlassen. Der Jesus hatte die Jünger, vornehmlich den Petrus, gewarnt. Er sollte wachen und beten. Er hatte ihnen auch gesagt, was der Inhalt seines Gebetes sein soll, nicht in Versuchung zu kommen. Wir kennen die Stelle. Er hat es ihnen gesagt. Das war der Auftrag an seine Jünger, wie sie sich verhalten sollten in diesen kritischen Stunden, die vor ihnen standen, dort im Garten Gethsemane. Jetzt sehen wir den Herrn im Gebet und beachten. Der Jesus hätte also jetzt, nachdem er das seinen Jüngern sagte, auch beten müssen. Er hätte müssen eigentlich nach unserem Dafürhalten beten müssen, lieber Vater im Himmel, der du meine Bitten erhörst, alle Zeit, ich danke dir, ich preise dich und jetzt gib dein göttliches Ja, mein Vater, dass der Petrus, mein Freund und Jünger, nicht in Versuchung komme. Das hat er nicht gebeten. Hat er nicht gebeten. Warum nicht? Wir beten oft falsch, weil wir das Endziel ansteuern. Wir sind aber nicht in einer Zeit, in der wir leben, ohne Versuchung, ohne versucht zu werden. Was hat er denn gebetet? Wir wollen davon lernen. Er hat gebetet, dass der Glaube des Petrus nicht aufhören möchte. Und dass wir diese Gesinnung haben. Warum denn? Er wusste genau, dass wir der Versuchung unterliegen. Auch wir unterliegen den Versuchungen des Feindes. Aber auf die kommt es gar nicht. Weil das Werk Jesu vom Kreuz her so gewaltig ist. Dass Jesus uns jede Wiederherstellung gibt, wenn wir nur aufrichtigen Herzens sind. Darum bat er um den Anknüpfungspunkt, den uns verbindenden Punkt des Glaubens, dass nur dort der Glaube nicht aufhören, auch wenn er zusammenschmolz, aber nicht aufhören. Da konnte Jesus wieder anfassen. Möchten wir davon lernen? Nur ganz kurz sollte es eingefügt sein. verwechseln wir nie Gesinnung und Erkenntnis, Geschwister. Was ein großer Unterschied ist. Beides ist zwar richtig, es ist auch gleichzeitig unerlässlich für uns. Wir brauchen beides. Aber es darf nicht verwechselt werden in den Anwendungsbereichen. Wir lesen das im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18, wo es heißt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis. Die Erkenntnis ist wachstümlich, weil sie unserem Erkennen unterworfen ist, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis und in der Gesinnung. Da können wir nicht wachsen. Da können wir nur drin sein oder nicht. Je nachdem, wie ich mich umgestalten lasse durch die Bereitschaft meines demütigen Herzens. Und demütig werde ich nur dann, wenn ich mich demütigen lasse. Und wenn ich ein völliges Ja dazu habe. Und wenn ich dieses Ja nicht habe, kann Gott mich nicht umgestalten. Ja, nicht nur, dass ich ein Ja sage und dann vorbringe, nun Gott, jetzt kannst du es mal machen. Nein, ich muss es von ganzem Herzen suchen. Ja, wie kann ich denn etwas von ganzem Herzen suchen? Wenn ich es von ganzem Herzen liebe. Was ich nicht liebe, das werde ich auch nur begrenzt suchen. Ist doch klar. Ich sage es ganz offen, ich suche keine Hungersnot. Warum nicht? Weil ich sie nicht lieb habe. Ich habe die von 1946 bis 1948 noch in Erinnerung. Darum liebe ich sie nicht. Ich sage es ganz offen. Deshalb suche ich sie auch. Die sind zwar heute in unserem Deutschland wieder so weit, dass wir vom Politischen her bald wieder annehmen möchten, wir würden sie suchen. Aber lassen wir das. Es sollte nur klargestellt sein, was wir lieben, das suchen wir auch. Und so mancher Gläubige, der in den Dingen dieser Welt verwickelt worden ist, es begann nicht mit der Welt, sondern mit der Liebe zu diesen Dingen. Dort sind die Ansatzpunkte für den Geist der Welt, für den Geist der Sünde. Aber während wir einerlei Erkenntnis in vielen Dingen hier mit den wenigsten Brüdern nur haben und genießen können, das ist ganz klar. Die Erkenntnis ist ganz unterschiedlich. Darum haben wir eigentlich nur wenige, die in der gleichen Erkenntnis sind. Und das sucht sich auch gewissermaßen, was vom Erkennen des Wortes her gleiche oder ähnliche Prägung hat. Ich kam in der Bibelschule Beatenberg mit einem jungen Mann zusammen. Tja, der war besessen, bis über die Ohren. Eine Tragik, aber keine Seltenheit. Hat also keinen Sammler wert mehr. Es gibt schon zu viele. Er wollte frei werden. Aber er wollte nicht loslassen von einer ganz bestimmten Sache. Bruder Eisenhut und Bruder Brauchli von der Bibelschule und ich, wir haben in einer Nachtaktion ihm klar gemacht, dass das keinen Sinn hat. Ich habe keine Freiheit vom Herrn, die, sagen wir mal, anzufangen, gegen den Feind zu beten, wenn auf der anderen Seite ein ganzes gewaltiges Gebiet an Finsternis ausgeklammert werden soll. Weil dann soll er lieber die 380 Teufel haben, als dass wir 120 davon rausschmeißen. Denn die 380 bekommen ihn viel besser. Nämlich, die zwingen ihn schon in die Knie, oder wird schon noch bleiben. Und dann ist er erst dort, wo der Herr ihn hinhaben will. Unsere menschliche Barmherzigkeit ist natürlich sehr angetan, wenn wir erkennen, dass es ein Bruder in Christus ist, ihn sofort zu helfen. Aber es ist nicht immer richtig, diesen gewaltigen Sprung zu nehmen, von dem wir eben gehört haben, dass der Herr Jesus auch nicht diesen gewaltigen Sprung bei Petrus gemacht hat, um alle seine Versuchlichkeiten abzubeten. Er wollte den Geist der Allversöhnung nicht aufgeben. Wenn er schon so eine Sache behalten will, dann soll er alles an Finsternis behalten. Das ist unsere Devise. Weil das auch keinen Sinn hat, wir haben das x-mal durchexerziert, wir bringen das Zeug nicht raus. Warum sollen wir denn Zeit verschwenden? Für nutzlose Dinge, für uninteressante Sachen, für Dinge, die Gott gar nicht verherrlichen. Dann sind sie doch vom Teufel geschickt. Wenn es nur darum gilt, die Zeit totzuschlagen. Wir haben den Auftrag an solchen, die frei werden wollen und nicht, die nicht frei werden wollen. Aber es ist ganz klar, dass die Freiheit in Christo nicht so aussieht, wie wir das wollen. Nicht so, wie der Petrus dachte. Ich möchte hier nicht abträglich über Petrus reden. Ich schaue sehr hoch zu ihm auf. Das ist klar. Aber wir müssen die Tatsachen erkennen, weshalb Gottes Wort uns das auch mitteilt. Denn der Geist Gottes hat es uns nicht gegeben, dass wir nicht lernen sollen aus den Dingen, die der Petrus verkehrt gemacht hat, sondern wir sollen ja daraus lernen. So wollen auch wir hier lernen aus den Dingen. Ja, er ist dann wieder abgezogen, jetzt hat er mir wieder geschrieben. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Weil ich weiß, dass ich mit solch einem Dienst außerhalb des Willens Gottes dann stehe. Mit den wenigsten Glaubensgenossen haben wir diese Erkenntnis, die wir genießen können, einerlei Gesinnung mit denen, allerdings die den Herrn anrufen aus reinem Herzen im großen Stil. Das ist kein so schwer erreichbares Ziel, wenn wir nur den Heiligen Geist in uns nicht betrüben, nach Epheser 4, Vers 30. Und ihm nicht im Wege sind und uns dem Wirken des Geistes Gottes nicht in den Weg stellen. Uns in das Bild Christi hinein zu verwandeln, nach 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Indem wir seine Herrlichkeit anschauen, die er auf Erden am wunderbarsten offenbart. Oh, wer hätte die Herrlichkeit des Vaters uns größer zeigen und schenken können als Jesus. In seiner sich selbst zu nichts machenden Demut. Oh, wer hätte uns die Demut besser vorstellen können als unser Herr Jesus? Und völlig freiwilliger Hingabe, wie er es tat, Jesus. Und in einer Abhängigkeit von seinem Gott und Vater, wie keiner, Jesus. Ob daher diese seine, die Demut des Herrn, und seine Gesinnung, die Gesinnung Jesu, nicht auch an dir suchen wird, die Sache Gottes, die uns nichts angeht. Aber das, was uns angeht, ist, ob er sie auch findet. An dir und an mir. Amen.